Wir sind schon voll im Thema drin. Wir haben gesungen im Lied Gott ist gegenwärtig. Deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Wenn das nicht mit Veränderung zu tun hat. Jetzt wäre es wunderbar, wenn Veränderung bloß damit zu tun hat, dass wir für den bösen Trump beten können, dass sich mal der endlich verändert und somit wäre das Thema für uns erledigt. Ich glaube, Veränderung hat mehr mit uns persönlich zu tun. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich mir Gedanken gemacht habe, wie können wir unsere Mission, die wir uns als Kirche gesteckt haben, wie können wir deren nachkommen. Wir haben uns festgelegt, wir existieren, damit Menschen im Oberkleckchen Gott kennenlernen können und näher zu ihm heranwachsen. Wenn uns das nur bewegt, wenn es nur um das geht, dann müssen wir den Laden hier zumachen. Jetzt hat die Mission die hat zwei Teile und beide gehen um Veränderung. Im ersten Teil geht es um Menschen, die glauben wahrscheinlich, dass es irgendetwas Höheres gibt. Die glauben an eine Gute oder an eine grosse Macht. Aber die haben den Weg zu dem Gott durch Jesus noch nicht finden können. Die haben noch keinen persönlichen Bezug zu ihm. Für die ist das nicht etwas Fremdes. Das ist eine Veränderung, wo wir den Auftrag haben, für das zu leben. Und dann hat es einen zweiten Auftrag drin. Und der betrifft auch viel mehr uns, die wir da sind, dass wir, die das schon erkannt haben, immer näher zu ihm heranwachsen. Dass wir immer mehr so werden, wie Gott uns gedacht hat. Der erste Auftrag, dem sagen wir, dieser Veränderung, sagen wir auch Evangelisation und im zweiten sagen wir Jüngerschaft. Jetzt ist mir noch wichtig, dass wir vor allem den zweiten Auftrag, der findet nicht in einem abgeschotteten Kosmos statt, wo sich nichts mehr verändert. Die Amischen gehen den Weg, oder? Die sagen, mir, wenn immer näher zu Jesus kommt, alles, was sich verändert, das ist schlecht, das lassen wir raus und so. Wir haben schon, oder? Und ich glaube viel mehr, dass die Veränderungen, das heisst, der Trump, der komische Allüre hat, sei das Wetter, das uns nicht passt, sei der technische Fortschritt, sei es unser Alter, das sich verändert, das sind Sachen, die uns dazu dienen müssen, dass wir auf dem Weg näher zu Jesus herausgefordert sind und immer schön geschmeidig und dynamisch bleiben. Jetzt habe ich eine These aufgestellt, die Predigt funktioniert so. Ich stelle jetzt am Anfang meine These auf, was ich eigentlich sagen will und dann nachher erklären, wieso ich glaube, dass das richtig ist. Und zwar glaube ich, dass zwischen diesen zwei Aufträgen Verbindung ist. Ich glaube, je mehr wir persönlich und wir als Kirche und die Veränderung, die wir heute besprechen, die betrifft immer beide Schienen. Die betrifft mich als Mensch und die betrifft uns als Gemeinde. Je mehr wir parat sind, uns auf die Veränderungen einzulassen, die Gott für uns parat hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass Menschen Gott kennenlernen wollen. Das war jetzt die pädagogisch korrekte Formulierung. Jetzt zum der Blutung ein bisschen anregen, habe ich noch eine negative Formulierung gemacht. Verweigere ich mich dieser Veränderung? Verhindere ich Gottes Wirken bei mir und im Kollektiv für unsere Kirche. Wieso komme ich auf so eine These? Ich will euch die Geschichte von der Berufung von Matthäus vorlesen. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf. Komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger, weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. In dieser Geschichte will ich drei Personen oder Gruppen anschauen, die mit dem Thema Veränderung in Kontakt sind. Wir haben den Matthäus. Er ist parat für Veränderung. Er hat sich verändern lassen. Er hat sich aufgemacht und ist Jesus nachgefolgt. Wir gehen später noch darauf ein, was das für ihn bedeutet hat. Das war nicht einfach so locker flockig. Wir haben die Pharisäer, auch die wünschen sich Veränderung. Dass sich mal die anderen endlich verändern. Die Sünder, die Bösen. Ihres Verhalten ist eine Sackgasse. Es passiert nichts. Es verhärtet sich nur noch. Wir sind hier eher ein bisschen in der roten Zone. In Matthäus sein Verhalten bewirkt, dass er ganz einen Haufen andere Leute mit Jesus in Kontakt bringen kann. Er lässt sie einhaben zu sich und die kommen alle mit Jesus in Kontakt. Wir sind hier in dieser Zone, wo etwas wächst, wo etwas passiert. Das ist der Mechanismus, wieso ich glaube, dass das miteinander etwas zu tun hat. Wir schauen die drei ein bisschen genauer an. Wir haben Pharisäer, die sich fragen, wieso Jesus, wieso machst du mit diesen Sündern? Und wir müssen, Jesus geht knallhart gegen die Pharisäer vor oder kanzelt sie ab. Ein Stück müssen wir auch ein bisschen Verständnis haben. Die Leute haben über Generationen gelernt, die Schwarzen sind die Bösen, die Weißen sind die Guten. So hat man gedacht. Es hat das Gesetz gegeben und wer 10% vom Salbei abgeschnitten hat, das war ein guter Mensch gewesen. Und der, der das nicht gemacht hat, war ein schlechter gewesen. Und wenn du sein Kindsbein auf so geprägt wirst und da in dir drin ist und eine ganze Gesellschaft, die Struktur dort, die ist auf dem aufgebaut, hat so funktioniert, dann noch eine habe ich ein Stück Verständnis, dass denen da nicht abgegangen ist. Dass jetzt ein Jesus kommt und genau mit denen, die alles falsch macht, ein Fest feiert. Was macht es ihnen so schwer, sich auf die Veränderung, die sich abzeichnet, mit dem, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, mit dem System, was macht es ihnen so schwer, sich auf die Veränderung einzulassen? Das sind Punkte, die ich glaube, die können wir für uns als Kirche und auch für uns persönlich übernehmen. Der erste Punkt ist, Veränderung ist immer unbequem. Also ich behaupte jetzt mal Leute, die ständig immer alles verändern wollen. Die müssen wir schon fast psychologisch abklären. Also ich denke, der Trump geht schon bald in die Richtung, oder? Ich weiß nicht. Aber jeder Mensch sehnt sich eigentlich irgendwo nach Konstanz, nach einer gewissen Zone, wo er weiß, da weiß ich, wie es läuft, so ist es und da gilt, oder? Das ist menschlich, das ist normal. Und dann gibt es aber Punkte, zum Beispiel die Unterscheidung von Wert und Methode. Die Pharisäer wollten eigentlich einen guten Wert leben. Sie haben die Gebote, die Gott ihnen gegeben hat, ganz treu befolgen. Und sie haben aus dem Methoden gemacht und gesagt, da tun wir jetzt auch noch auf den Salbei und Peterli anwenden, oder? Und haben dann nachher dort draus so eine Geschichte gemacht, dass die Methode wichtiger geworden ist als der Wert. Und jetzt, wenn eine Veränderung kommt, dann hat man geht es um die Methode. Jesus hat nicht gesagt, er will das Gesetz abschaffen, er hat gesagt, er will das Gesetz erfüllen. Oder? Aber das, was die Pharisäer daraus gemacht hat, das ist die Methode, die haben wir wieder müssen verändern. Ich mache jetzt ein aktuelles Beispiel für unsere Kirche. Wir bauen jetzt da hinten ein Bistro. Der Wert ist, dass wir Gemeinschaft leben miteinander. Um das geht es. Es geht nicht um die Kaffeemaschine und die Möbel da hinten. Es geht darum, dass wir als Kirche miteinander Gemeinschaft leben. Und jetzt kann es gut sein, dass in 20 Jahren Leute kommen und sagen, du, da mit dem Bistro ist im Fall ein alter Zopf. Es geht euch da hinten ja doch bloß darum, wer den schöner Zopf packt und wer die grössere Geschichte erzählt. Jetzt ist zum Beispiel dran, dass wir nach dem Gottesdienst miteinander ins Bahnhöfli gehen und denen erzählen, was wir in der Predigt gehört haben. Der Wert stimmt immer noch. Aber es kann sein, dass die Methode irgendwann mal wieder verändert werden. Und das fällt uns schwer, weil wir haben dann noch gerne das, was wir erfunden haben und was wir gemacht haben und geschaffen haben und etwas machen können, an dem halten wir uns noch gerne fest. Damit verbunden, also verstehe mich nicht falsch, ich finde das super, dass wir da hinten machen, aber wir machen es wegen dem Wert und nicht wegen dem Bistro, weil das klar ist. Und so eine Veränderung, die bringt auch immer einen Verlust oder eine Veränderung im Status und Machtgefühl mit sich, oder? Also wenn wir in 20 Jahren würden sagen, das Bistro braucht es jetzt nicht mehr, dann ist dann vielleicht der Chef von dieser Kaffeemaschine, der hat auf einmal keinen Posten mehr, oder? Der kommt sich dann ein bisschen komisch vor und vielleicht sogar wertlos. Und das ist für den vielleicht schwierig, ich will da nicht verlächerlichen, das ist für den vielleicht ein schwieriger Schritt. Und die Pharisäer, die hatten extrem so eine Struktur gehabt, die sind erhobenen Hauptes durch die Stadt gelaufen und sind sich als wahnsinnig gut vorgekommen. Man hat sie auch als das angeschaut und als das geht. Und das zerfällt. Und das hat mit dem Grund, wieso eine Veränderung vielmal schwierig ist. Weil die Leute wehren sich dagegen. Sich zu der Krankenzelle, das macht man einfach nicht gern. Das ist unbequem. In der Bibel steht, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. In einer anderen Übersetzung heißt es sich verleugnen. Das Christentum, Nachfolge Jesus, ist eine Bewegung von der stetigen Veränderung. Das ist ein Teil von unserem Glauben. Das erscheint uns unbequem. Wir sehen bei Matthäus aber noch, was für ein grosses Potenzial hinter dem ist. Jetzt, wie finde ich heraus, wo könnten meine persönlichen Pharisäerzonen sein? Ich habe mir da mal versucht, ein paar Fragen aufzustellen. Die wirken vielleicht ein bisschen so wie so eine Infrarotkamera oder Wärmebildkamera, die ein bisschen zeigt, wo die grossen Wärmeverluste sind beim Haus, wo das in unserem Leben können, rote Zonen haben. Wenn ich zum Beispiel eine Predigt gut finde, oder? Weil sie meine Meinung bestätigt und die anderen endlich wieder mal gehört haben, dann müssen wir uns überlegen, zu dem Thema, glaube ich, wäre es dran, wenn ich mal mit Gott ehrlich darüber rede, wenn ich darüber denke. Du musst deine Gebete analysieren. Bete ich mehr dafür, dass sich Beringer so verändert, dass sie sich wohlfühlen da in dem Gottesdienst, dass wir da so bleiben können, wie wir sind? Oder bete ich dafür oder darum, was unser Weg ist, unser Schritt ist, zu machen, dass die Kirche für immer mehr Menschen der geistliche Heimat werden? Es ist richtig, dass wir auch für andere beten, aber nur für den bösen Traum beten, dass sich der verändert, dass wir selber nicht auf unsere Punkte schauen müssen, glaube ich, ist nicht der Weg, wo wir gehen müssen. Welche Leute regen mich auf, wenn sie mit irgendeinem Thema kommen? Das ist ein Indikator, dass du zu dem Thema irgendwo mit Gott wahrscheinlich noch nicht ganz Frieden hast. Weil wenn du Frieden mit Gott zu dem Thema hast, dann geht es doch alter Rucker, locker der Rucker ab, was jetzt der wieder erzählt, oder? Aber wenn sich in dir Nackenhaare aufstellen, dann wieder ein Führer kommt und irgendetwas zum Thema Fasten erzählt, dann ist es vielleicht wirklich dran, dass du mit Jesus zu dem Thema mal da bestrichst. Gibt es Themen, die immer wieder ein bisschen problematisch in deinem Leben auftauchen? Für das zuverlässige Monitoring sind da meistens die Ehepartner zuständig. Die sagen dann manchmal schon, was problematisch ist im eigenen Leben. Und vielmal haben sie sogar eben noch recht. Was auch ein Punkt ist, ist, die Juden oder die Pharisäer sind nicht fertig geworden mit dem Erlebnis, dass Israel, wo mal eine Macht, eine Weltmacht war, von den Römern besetzt war, und die Verheißungen, die sie darauf gehofft haben, nicht politisch umgesetzt worden sind, sondern eben auf einer geistlichen Ebene. Der Verlust von ihrem Nationalstolz, der hat sie verletzt und sie sind an dem hängen geblieben. Welches Erlebnis aus deiner Vergangenheit schlafst du noch mit? Das sind dann manchmal so Sätze wie, ja, da kann ich eben nicht, weil ich vor 10 Jahren habe ich eben erlebt. Tut man sich dann rechtfertigen und irgendwo so. Das sind manchmal auch Sachen, wo uns eine Veränderung dran wäre, dass wir so ein Erlebnis angehen, so weh das tut und das aufschaffen. Wir können von den Pharisäern lernen, lass los. Vielleicht ist es der Status, den du loslassen musst. Vielleicht ist es eine Verletzung, die du loslassen musst. Vielleicht ist es eine Methode, die dir lieb ist, die du loslassen musst. Nur wenn wir loslassen, kann das Schiff fahren. Gehen wir zu Matthäus. Er ist der, der erfolgreiche Veränderung gemacht hat in dieser Geschichte. Wie passiert das? Jesus hat ihn aufgefordert, komm, folg mir nach, und er ist mitgegangen. Das Erste ist, der Matthäus hat auf Jesus gelassen, er hat ihn gehört. Vielmal hören wir doch, vielleicht gerade bei so unbequemen, blöden Fragen, dass Jesus an uns anklopft und sagt, hey, komm, das ist doch das Thema, das sollten wir schon lange mal miteinander tragen. Lass ich da oder tue ich da lieber überdröhnen und übertönen? Und der zweite Punkt, und das ist für mich ganz ein zentraler, ist, wir müssen heranschauen, und zwar leider eben genau auf den Wundepunkt. So wie ich die Geschichte verstand, ist der Wundpunkt von Matthäus genau der gewesen, wo ihn Jesus abgeholt hat. Nämlich sein Job beim Zoll. Die Zöllner, das sind nicht so wie heute, wo man irgendwie den deutschen Quittung abstempeln lassen, um Mehrwertsteuer zurückzubekommen, sondern das waren Steuerpächter. Die haben für ein Gebiet die Auftrag für die Römer die Steuern einzuziehen. So, wenn ich mich da schlau gemacht habe, hat es dann einfach geheißen, der Bezirk, der ist so gross, hat so viele Häuser, so viele Olivenhain, so viele Rebberge, so viel Ackerland, da gibt es so und so viele Steuern, die ins Jahr auf Rom müssen. Und jetzt hat der Steuerpächter einfach schauen, dass ins Jahr so viel Geld rum war. Das kann gar nicht anders gehen, wie das umgerechnet werden, weil der hätte ja nicht gewusst, wenn jetzt der erst mit 3 Geissen kommt, wie viel ist jetzt richtig, dann ich dem abknüpfe, dann ich den ins Jahr genug auf der Seite habe, wenn der Römer kommt. Oder? Also hätte er mal sicher, darf es ein bisschen mäßig gemacht. Oder? Und jetzt sind da Juden gewesen. Der Matthäus ist in der jüdischen Kultur aufgewachsen und jetzt hat er gegen die eigenen Leute das müssen umsetzen. Er hat mit den Römern kollaboriert. Der war in seiner Familie, in seiner Verwandtschaft geächtet. In dieser Kultur haben sie ihn ausgeschlossen. Und dann muss man noch wissen, die Steuerbelastung, da hat es dann keinen Abzug gegeben für das Velo, die war relativ hoch gewesen. Also da hat es Leute gegeben, die haben ihre Existenzgrundlage, ihre Viehhabe müssen verkaufen, zum Steuern zu zahlen, oder haben sich verschuldet, zum Steuern zu zahlen. Und jetzt ist einer von uns, der das bei mir einfordert, der war verhasst gewesen. Und er hat das gemacht, weil er wahrscheinlich irgendjemand denkt, da komme ich ringe an Geld. Und ich denke, der war in einem Dilemma. Niemand hat mir in die Augen schauen, alle haben ihn ausgelacht, er war total vereinsam, er hat zwar einen Haufen Geld gehabt, aber er hat ihm nichts genützt. Und hat nur mit anderen zusammen sein, die auch so verschlänzt waren, wie er mit den Zöllnern noch. Und sonst hat er keine Beziehungen mehr aufbauen. Und ich meine, wenn einer kommt an deinen Arbeitsplatz und sagt, komm mit mir mit, dann sagt er ja wirklich, also, was du da machst, das kann es jetzt einfach nicht sein, oder? Und Jesus hat ihm eigentlich das gesagt. Er hat gesagt, hör auf mit dem Zoll. Er hat ihn am wunden Punkt getroffen. Und ich glaube, der ist desperat gewesen, der Matthäus. Das wäre nicht, hätte er nicht gerade alles geheilt und wäre mitgegangen. Der Zoll ist in Matthäus sein limitierender Faktor gewesen. Das Gesetz kommt überall dort so vor, also zur Anwendung, wo es um Wachstum geht. Also das setzt man im Pflanzenbau ein, das setzt man in der Tierhaltung ein, das setzt man im Sport ein, bei dem Training. Was limitiert? Das tiefste Brettli sagt, wie viel Wasser in dem Fass sein kann. Und es bringt nichts, wenn das Brettli nebendran dreimal so lang ist, mit dem kannst du nicht kompensieren, dass dort das rote Brettli zu tief ist. Oder? Und das ist ein bisschen ein Gegentrend zu dem, was man heute vielmal lernt, so vergabenorientiert und bis so wie du bist und fördere deine Stärken. Ich will nicht sagen, dass das grundsätzlich falsch ist, aber wir müssen das Modell einfach mal auch wieder anschauen. Dass eben dort, wo wir am schwächsten sind, dort, wo es mir am unbequemsten ist, eigentlich genau das grösste Potenzial wäre, wenn wir uns dort verändern. Ich lese zum Beispiel überhaupt nicht gern. Ich finde, es gibt 100 Sachen, die viel spannender sind, wie aufs Kanapé hocken und in ein Buch hinschauen. Aber ich muss sagen, das ist irgendwo, das limitiert mich. Ich muss mir angewöhnen, anfangen, und ich habe gesagt, am Anfang pro Jahr ein Buch, oder? Und ich meine jetzt da nicht irgendeinen Roman, so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen, sondern irgendein Buch, wo ein Thema in mir anspricht, wo ich dran bin. Und das hilft mir zum Weiterkommen. Eigentlich muss ich mich zwingen dazu. Das war genau der Punkt, wo ich mich jetzt nicht wahnsinnig gern verändert hätte. Ich hätte vielleicht lieber in der Werkstatt etwas optimiert oder irgend so. Aber es ist halt der Punkt, wo ich gefunden habe, das ist bei mir am schwächsten, dort könnte man weiterkommen. Das machen wir halt nicht so gern. Da schauen wir nicht so gern her. Wir würden lieber dort, wo wir stark sind, vielleicht bist du genau der gern Bücher liest. Und du wirst dich lieber dort her verändern, um nur 2 Bücher mehr zu lesen. Und dann wäre es eben vielleicht eher daran, dass du sagst, ja, wie setze ich denn das Wissen, wenn ich mir da mit all diesen Büchern aneigne, in der Praxis? Wir können aber den Wundpunkt getrost angehen mit Jesus. Weil er weiß, wie damit umzugehen. Er bewahrt immer, ihr könnt alle Wunder anschauen, die er gemacht hat, alle Begebenheiten. Die Würde von dem, der sich in seinem Fehler aufmacht, um sich zu verändern, die wird immer bewahrt. Ganz eindrücklich in dieser Geschichte, oder? Ich denke, die haben den Matthäus immer kritisiert. Was machst du da mit diesen Zöllnern, oder? Und jetzt genau ist er an dem Punkt, wo er das aufgibt, oder? Und was wissen die Pharisäer anders, wie zu machen, wie wieder auf den Mumm hacken und sagen, ja, jetzt, der Jesus, jetzt macht er mit diesen schlechten Leuten fest und kann es denn da sein und so weiter. Und sie haben es nicht einmal Jesus direkt gesagt, sondern natürlich hinten durch, oder? Und Jesus hat das gehört. Und ich denke, er hat den Matthäus rehabilitiert. Er ist hergestanden und hat den Pharisäer Kuttel geputzt. Er hat gesagt, hey, ihr, wo sagt, ihr kennt die Bibel, wo es drin steht, Barmherzigkeit ist wichtiger als Opfer. Ihr hackt jetzt auf den Matthäus rum und auf diesen Sünder. Habt ihr den nicht gecheckt? Ich bin für die Kranken da, nicht für die Gesunden. Mit dem hat er den Matthäus auch wieder hat er gesagt, hey, schaut euch selber. Er ist vor ihm hergestanden und hat ihn geschützt an dem Punkt, wo er verwundet war. Er geht auf Persönlichkeit und auf die Situation ein. Eindrücklich. Oder der Brautführer und Schmürzeli bestellt zu wenig Wein, oder? Jesus kommt natürlich genau die selbst Schwachstelle von dem Fest, findet er raus und reagiert auf coole Art und Weise. Und ihr könnt alle Geschichten anschauen, auf den Petrus in seiner eigenen Art, in seinem Dreischuss. Er geht so auf den Petrus sein, wie er ist, nach seinem Versagen, wo er ihn verleugnet hat und nachher hat er nicht einmal mehr Fisch fangen können. Er geht auf ihn ein. Er hat total verschiedene Ansätze und er verändert durch Liebe. Wir sind nicht so sicher wie bei ihm mit unserem wunden Punkt. Wir sehen uns vielmals nach Wunder. Fast alle Wunder in der Bibel zielen aber auf eine persönliche Veränderung ab. Hinten an. Es ist nie darum gegangen, zum einfach irgendwie einen Haufen Fisch zu fangen, sondern er hat mit dem Petrus nachher etwas vor, keine andere Dimension. Und jede nachhaltige Veränderung, die an uns passieren kann, ist immer ein Wunder, das zwischen mir und Gott besteht, wo ich nicht aus meiner eigenen Leistung machen kann. Sonst sind wir nämlich genau wieder bei den Pharisäern. Sondern etwas, das er in mir verändern kann. Jesus sehnt sich danach, dich genau an dem Punkt, wo es uns unbequem ist, wieder herzustellen, gesund zu machen und ganz zu machen. Wir können von Matthäus lernen, mach dich auf, und zwar sofort. Und dann haben wir noch die Leute mit dem schlechten Ruf. Die, wo es wirklich wo es dran ist, dass sie, oder wo es so wichtig wäre, dass sie sich können auch verändern können. Und ich glaube, wenn wir die Schritte bis jetzt durchgemacht haben, wenn wir selber mit Jesus dran sind an unseren wunden Punkten, dann können wir barmherzige Veränderer sein. Dann sind wir uns bewusst, dass wir Kranke sind und nicht der Arzt. Wir können höchstens auf den Arzt verweisen. Weißt du, unser Markenzeichen als Kirche werden wir angeschaut, mehr als die, die Weisheit mit den Löffeln gefressen haben und wissen, was dran ist. Oder sind wir die, die davon zeugen, dass wir es selber erlebt haben, wie es ist, wenn wir kapitulieren und umkehren müssen? Fallen wir auch dadurch auf, dass wir genau an unseren Schwachstellen Veränderung zulassen? Das bedingt auch, dass wir auch mal zu einer Kurskorrektur stehen und sagen, das habe ich früher noch anders gesehen, ich habe mich da korrigieren müssen. Das Christentum, glaube ich, hat manchmal ein ähnliches Problem wie die Juden. Das Christentum mutiert manchmal zu einer moralischen Bewegung. Nächstenliebe ist total okay, das ist überall akzeptiert. Der gute Mensch sein, das ist okay. Und im evangelikalen Sektor geht es nur darum, um ein gutes Zeugnis sein für die anderen, oder dass dann die anderen auf Jesus schauen. Verstehe mich nicht falsch. Es ist richtig und wichtig, dass wir Christen am Arbeitsplatz eine einwandfreie Bütze abliefern. Es ist wichtig, dass wir miteinander würdevoll umgehen. Es ist wichtig, dass wir Männer unseren Ehen und Familien vorbildhaft vorstehen. Aber wenn wir das Gefühl haben, mit dem können wir die anderen von Jesus überzeugen, dann glaube ich, sind wir auf dem Holzweg. Dann sind wir an dem Punkt, dann sind wir ganz nahe bei den Pharisäern. Das Evangelium hat viel mehr diese Botschaft. Es ist eine Botschaft von der Kapitulation, von der Vergebung aus Gnade und vom Neustart. Sind wir Praktiker in dem? Sind wir die, die das leben? Und ich glaube, wenn wir das leben am eigenen Leib, dann haben wir eine Ausstrahlung auf die anderen. Der Weg, der Prozess, der ist manchmal schmerzhaft und sieht nicht extrem attraktiv aus. Der Prozess birgt aber ein riesiges Potenzial drin, dass wir Jesus immer wieder so begeisternd erleben können, wie der Matthäus. Jesus steht auch für dich vorne her und putzt diesen Kutteln, wenn sie auf dich rumhacken, am schwachen Punkt. Das hat er uns versprochen. Wir haben es gesungen. Er kämpft für uns. Wir können ihn erleben in diesem Prozess. Und wenn wir in dieser Barmherzigkeit, dass wir an dem Punkt selber dran sind und in diesen Schwächen Jesus erleben, ich glaube, dann haben wir eine Ausstrahlung, einen Weg, um auf andere zuzugehen, wo ich glaube, dass die Jesus kennenlernen wollen. Wir existieren, damit Menschen im Oberkleckchen Gott kennenlernen und näher zu ihm heranwachsen. Ich sehne mich danach, dass wir das miteinander noch viel mehr erleben dürfen. Amen.